Mag mich jemand in einer halben Stunde bitte schön langsam abbremsen?
Das ist normalerweise kommt Hans rein und steht dann da.
Ich bin das erste Mal hier auf dem VCFE und bin hellauf begeistert. Und als ich mich irgendwie angemeldet habe, habe ich gedacht, ach, wenn ich schon komme, dann versuche ich das Ganze hier zu machen, auch ein bisschen Geraffel mitzubringen, ein bisschen was zu erzählen selber. Leider hat mir Hans nicht gesagt, dass vor 2 Jahren schon jemand einen Vortrag über APL gehalten hat, Bernd Uhlmann. Das habe ich erst so vor 3 Tagen mitgekriegt, weil ich zufällig irgendwie bei mir selber mal einen Suchordner, irgendwie so PowerPoint-Folien oder was ähnliches gefunden habe. Ja, VCFE 8.0 APL-Vortrag. Und ich gedacht, jetzt muss was total anderes machen, damit ihr nicht gelangweilt seid. Und zwar, das ist genau kein Folienvortrag, sondern das ist das echte, aktive, lebende Tier. Das da ist ein APL-Interpreter. Und Folien gibt es heute nicht. Das erzähle ich einfach alles so. Ich erzähle jetzt am Anfang ein bisschen, wo diese obskure Programmiersprache herkommt. Und zwar ist 1920 in Kanada ein Mensch namens Ken Iverson geboren worden. Und der hat 1960 bei IBM angefangen, hatte bis dahin in Harvard gearbeitet, so als Assistant Professor. Und der hat sich eine eigene Notation überlegt. Er hat sich angeguckt, die klassische mathematische Notation, wie wir sie alle kennen. Und was er schön fand an der mathematischen Notation, ist dieses hohe Abstraktionsniveau, das dabei ist. Von der Notation her ist es so, dass die klassische mathematische Notation Helter-Skelter ist. Die fährt wirklich optisch Achterbahn. Wir haben sowas wie Plus, Minus, Mal, was noch schön linear ist. Und lineares Scannen, Parsen ist ja immer gut und einfach für einen Computer. Aber es geht dann schon in der mathematischen Notation los mit sowas wie Exponentierung, wo die Exponenten nach rechts oben hochklettern. Wir haben Indizes unten, wir haben Indizes oben. Wir haben sowas wie ein großes Sigma-Zeichen mit ein bisschen Kleinschrift drunter, eventuell auch drüber. Integralzeichen. Wir haben Matrizennotationen, die wirklich schön zweidimensional ist. Wir haben Fallunterscheidung mit mehreren Zeilen daneben. Das ist alles der Punkt, wo so ein klassischer Parser-Scanner eigentlich längst die Füße streckt. Und wo sich der Iverson eben überlegt hat, ich versuche diese gesamte Notation dafür eine Alternative zu finden, die konsistent ist und die tatsächlich linear ist. Das hat er gemacht Ende der 50er, 58 schon. Hat dann, wie gesagt, 1960 angefangen bei IBM. Jetzt IBM selber noch eine ziemlich kleine Firma war. Und die Kollegen bei IBM haben diese Notation sofort übernommen, aber tatsächlich als reines Ausdrucksmittel. Ja? Wenn die sowas wie Berechnungsverfahren beschreiben wollten, dann haben die das sehr gerne gemacht in dieser Notation, weil die sehr kompakt war, auf einem sehr hohen Niveau. Und man konnte sehr gut auch mit dann IBM-Kunden für Projekte durchsprechen mit, was wollen wir hier eigentlich haben, weil auch der Kunde diese hochebene Notation sehr gut verstehen konnte. Denn diese Notation hat überhaupt nichts mit Rechnern zu tun, mal abgesehen davon, dass sie linear war. Ja? Das war nicht irgendwie prozessororientiert, speicherorientiert, sondern alles eher mathematisch abstrakt. Ja. Die Kollegen haben dann in den frühen 60ern, so um 62 rum, tatsächlich so eine erste Implementierung gemacht auf IBM-Maschinen, sodass man wirklich Interpreter hatte für die Notation. Und erst ab dem Moment, also so circa 5 Jahre nach den ersten Überlegungen dazu, konnte man das Ding auf einem Rechner anfassen. Und jetzt kommen wir zu der ersten spannenden Sache dabei. Und zwar hat man für jede einzelne Funktion, für jeden einzelnen Operator ein einziges Symbol. Ein ASCII-Sonderzeichen oder auch ein ganz anderes Sonderzeichen. Der Symbolverrat, den kriege ich unter dem komischen Namen Kiste AV wie Atomic Vector. Alle Systemvariablen, die fangen mit so einer Kiste an. Ja, das ist so dieses ganze Alphabet, auf dem dieses APL zusammengeschustert ist. Ja? Und das Erste, was die Leute lernen, wenn sie damit arbeiten wollen mit dem Interpreter, wo versteckt sich eigentlich was? Das haben wir hier in der Online-Hilfe auch gut dabei, bei diesem jetzt mittlerweile 25 Jahre alten System. Also deswegen, das ist hier altes DOS. Hm?
Die letzten vier Zeichen sind auch ernst gemeint, also es gibt ein Smiley-Face.
Gehört nicht zur Sprache, ist aber in diesem Character Set drin, aber wir kommen jetzt gleich irgendwie hier auf dieses Keyboard-Layout. Ja. Das ist das, was ich jetzt möglichst gut im Kopf haben wollte. Dafür habe ich die letzte Woche gearbeitet. Wir haben hier solche wirklich aus der Mathematik bekannten Sachen, wie hier ein Epsilon für Element, ne, ist in der Menge enthalten oder nicht. Wir haben ja, die bedeuten tatsächlich was anderes, genau. Und einige von den Zeichen sind tatsächlich damals immer produziert worden, nicht so bequem, wie sie hier auf den Tasten sind, sondern als Kombination von zwei Einzelzeichen durch Backspacing. So Oberst Brandt hat das, ja? Also wir haben auf dieser Tastatur tatsächlich hier unten diese Kiste mit einem Code drin, der sogenannte Code Quad. Den hat man früher gemacht durch erst Tippen von dem Prompt selber da oben, im Backspace, und dann hat man da den Apostroph drüber genagelt. Ja. Das System hat das dann zusammengezogen. Man kann genauso hier dieses Zeichen hier, Circle Base, ist tatsächlich die Zusammensetzung aus dem Base-Zeichen dann mit irgendeinem Circle da oben. So sind die früher entstanden und ausgewählt wurden diese Symbole tatsächlich nach dem, was vorhanden war auf dem Sonderzeichensatz von der IBM Kugelkopf-Schreibmaschine, also von diesem speziellen Kugelkopf. Davon haben sie sich rausgesucht, welche Symbole passen am besten wofür.
Das ist vermutlich auch der Grund für das Oberstreikzeug, weil so hat man früher, wenn man Zusatzzeichen gebraucht hat, hat sich seine Nullen im Strich durchgemacht, man hat ein O gedruckt und dann Backspace und noch ein Slash durch.
Ja, genau so. Ja. Einige von den Zeichen sind ziemlich intuitiv, also sowas wie das Epsilon, das kennt eben jemand aus der mathematischen Notation. Andere sind ziemlich leicht zu lernen, sowas wie, das hier ist abrunden, ja? Das ist sowas wie aufrunden. Ja? Und was man auch wissen sollte bei APL, jede Funktion hat eigentlich zwei Bedeutungen. Und zwar einmal so als Präfixoperator und einmal als Infixoperator. Also dieses hier ist eben als Präfixoperator abrunden und als Infixoperator ist es das Minimum der beiden Seiten. Ja? Das hier ist aufrunden, als Infixoperator das Maximum, das Größere der beiden Seiten. Und jemand, der APL lernt, der liest entweder eine ganz knappe Beschreibung, ein ganz dünnes Heft, oder eine mit wirklich vielen Erläuterungen ausführen, das ist irgendwie das Originalmenü dazu mit alles sehr, sehr ausführlich. Und lernt im Prinzip einen ziemlich reichhaltigen, wie man sieht an diesen ganzen vielen Sonderzeichen, reichhaltigen Toolkit an Operationen. Ja? Wenn wir dann was denken wie Programmiersprache C, haben wir 11 Operationen ungefähr. Und was die Leute bei C auch noch lernen müssen, das sind Prioritätslevel. So. Wenn wir jetzt bei einem Toolkit von so ungefähr 100 Funktionen, ja, also 50 in der einen Bedeutung, 50 in der anderen Bedeutung, sowas hätten wir Prioritätslevel, dann hätten wir ein unnötiges zusätzliches Problem. Deswegen hat Iverson gesagt, die haben alle die gleiche Priorität und wir arbeiten einfach, die sind alle rechtsassoziativ. Das heißt, beim Auswerten hat man sozusagen immer die Aufgabe, das eigentlich mehr so von rechts nach links zusammenzufassen. Das Pipeline.
Aber war zu der Zeit sowas wie umgedrehte polnische Notation schon bekannt oder kam das später?
Das war bekannt. Das war also sowas wie in den 60ern auch sowas wie Stackmaschinen waren bekannt. In zeitgleich parallel zu APL ist auch sowas wie Lisp entstanden zum Beispiel. Ja. Aber APL war tatsächlich ein bisschen früher noch damit, das erste verwendete System zu sein, was interaktiv war, mit einem Interpreter, einer Vorliste tatsächlich. Und ich hatte zumindest ein hartes Rennen geliefert. Und in den 70ern ist APL, also 60er erst, in den 70er, in den 70ern tatsächlich mal die sechstmeist gebrauchte Sprache gewesen, angeblich. Und zwar aus dem entscheidenden Grunde, dass Firmen Timesharing-Services anbieten konnten. Die hatten also irgendwo einen Großrechner, sagen wir mal zentral in Toronto irgendwo. Und dann hat man sich weltweit mit Terminals, eben umgebauten Kugelkopfschreibmaschinen, im einfachsten Fall, hinconnected und dann dort seine Applikationen abgefeuert. Weil die Sprache so high-level designed ist, war aber das Ziel von dem Iverson, dass er da intelligente Benutzer hat, die auch selber leicht zumindest Teile von APL lernen und das dann bei sich selber einbauen. Ja? Man könnte es vielleicht ein bisschen vergleichen mit sowas wie Tabellenkalkulation. Hat ja sozusagen auf PC-Ebene in der großen Bevölkerungsschicht die Rechner als nutzbare Devices erschlossen. Und bei Tabellenkalkulation, da ist es ja auch, ich sag mal, eine Möglichkeit, sowas wie Makros zu verwenden, auch als normal Sterblicher und sich da selber ein bisschen das Leben zu erleichtern. Und APL-Systeme waren nie so komplett abgeschlossene Systeme und Applikationen, ja? Das, sondern auch offen, mal gucken, vielleicht kommen wir da noch drauf. Ja. Der Iverson wollte vor allen Dingen sowas wie Matrizenbearbeitung sehr einfach haben. Und das, was ich jetzt als erstes zeige, interaktiv, ist eine kleine Show, dass es nicht wehtut, mit Arrays zu arbeiten in APL, weil alles, hoppala, achso, erstmal raus, hier ist der Hilfe weiter, weil alles ist wirklich ein Array. Das da ist einfach, dieser Skalar ist ein Array der Dimension 0. Jedem Physiker ist das sofort transparent. Man hat keine Achsen, keine Dimension, Rang 0. Und das zieht sich regulär durch die Sprache durch. Ich brauche nicht wie in C Arrays erst zu deklarieren, ich kann die gleich erzeugen, verwenden, benutzen. Das heißt, ich habe sowas wie Franke als einen einfachen String, das jetzt bereits ein Vektor mit 6 Elementen und dann solche Operatoren, wie zum Beispiel hier diesen Mirror-Operator, der mir die Elemente in eine andere Reihenfolge bringt. Jetzt gehe ich einfach mal mit diesem Kopierbalken auf meine letzte Eingabe und kopiere das runter dahinter. Ja. Das ist schon ein bisschen schneller als in C. Und das Wesentliche ist, dass man diesen ganzen Toolkit hat mit sowas wie 100 Funktionen, von denen ganz viele auch einfach auf die Struktur gehen. Ja. Wenn ich sage, ich hätte ganz gerne eine Matrix mit 4 Zeilen, 5 Spalten von dem Franke, dann kriege ich die so leicht. Der Mensch hat ja auch einen Vornamen. Den können wir auch einfach mal da. Oh, sorry. Den können wir mit dem Komma. Komma ist eine Funktion. Einfach mal davor pappen. Ja, und wir haben eine Variante von dem Komma, das ist zusammenhängen, jetzt entlang der ersten Achse. Ja, Komma bar, Komma Strich. Dann haben wir jetzt hier, ja, zack, diese Gleichheitszeichen da drüber. Man muss sich so ein bisschen einfuchsen, kann dann aber sehr schnell mit den Teilen spielen. Ich höre jetzt einfach mal auf mit dem letzten irgendwie. So wollte ich nicht aufhören. Das da ist ein 3-3-Take. Das heißt, ich möchte ganz gerne entlang der ersten Achse die ersten drei Elemente haben, also die ersten drei Zeilen und da auch jeweils die ersten drei Spalten von dem, was wir da bislang die ganze Zeit aufgebaut haben. Das haben wir nur den Teil. Und als allerletztes nehmen wir jetzt nochmal ein monadisch, also ein Präfixkomma. Monadisch und dyadisch sagen die APLer. Von dem Geschlons. Und das hat die Aufgabe, einfach ein Array, egal welche Dimension das hat, wieder flach zu machen. Ja? Entlang einfach einer Achse aufzufädeln, zu raveln, reveln, aufzuribbeln. Und wenn man reinguckt, wie diese ganzen Operatoren heißen oder Funktionen, wird man feststellen, die haben sehr entspannte Namen, die oft auf den normalen Wortschatz kommen. Das war dem Ken Iverson sehr, sehr wichtig, dass er nicht in sowas wie ein Computerfachjargon reingeht. Ja? Sondern seine Sprachbeschreibung auch verständlich hat für alle Leute. Deswegen hat er lange immer gesucht mit dem Lexikon dabei, was drückt jetzt am besten die Funktion von diesem Komma aus. Ja? Und dann hat er sich gesagt, wenn ich einen Pullover stricke, ja, der hat eine richtige Struktur. Und wenn ich diese Struktur wieder wegnehme, dann ribbel ich den auf. Ja? Und ich nenne das eben aufribbeln auf Deutsch, diesen Operator. Oder Revel im Englischen.
Unravel.
Ja, Unravel, ja. Da kommt's her. Okay, das war jetzt so die kleine Show zu dem Bereich Arrays, Strukturen. Ja, ich kann damit einfach spielen. Ja? Nach einem Monat bereits irgendwie, da jongliert man einfach nur mit Matrizen in der vierten Dimension, ohne dass das einem irgendwie Kopfschmerzen macht. So. Jetzt gehe ich mal weg von den ich sag mal Strukturfunktionen, die wir uns hier angeguckt haben, einer kleinen Auswahl davon, hin zu Bearbeitungsfunktionen. Das ist kein Geheimnis, ja. Es gilt übrigens immer, der eingerückte Prompt mit 6 Zeichen hier, das ist meine Eingabe und die Ergebnisse kommen flash left. Um das auseinanderzuhalten, galt schon vorhin. Das kann natürlich jeder. Das ist nichts Aufregendes. Das Spannende bei dem beim APL ist, dass es eben matrixorientiert ist, array-orientiert. Ich kann sowas eben auch haben wie 4, 5, 6. Ja. Oder wenn ich 1, 2, 3 plus 10, 100, 1000 habe, dann wird es eben Stück für Stück elementweise zusammengebracht und verknispelt, sage ich jetzt einfach mal so. Alle möglichen Operationen, die, ich sag mal, Rechenoperationen sind, die arbeiten nach diesem Verfahren. Das zieht sich durch die gesamte Bank durch. Ja? Die Leute, die APL programmieren, haben keine Kontrollstrukturen im echten alten APL. Die haben keine While-Schleifen, die haben keine If-Bedingungen oder sowas. Die stützen sich auf solches Geraffel ab, wo die Schleifen einfach alle impliziert sind. Ja? Ob die Implementierung das jetzt nun hier als serielle Schleife abfackelt, ob wir einen Vektorprozessor haben, ist ja Thema des 10. VCFEs, oder ob wir das über mehrere Prozessoren verteilen wollen. Das soll sich doch bitte schön die Implementierung selber überlegen. Ne? In der Sprache muss ich nichts drüber sagen und ich glaube, das ist das, wo viele Leute komplett dran vorbeidenken, wenn es heute darum geht, Dinge zu parallelisieren. Dann erwarten viele Leute immer, dass die Sprache dafür auch entsprechende Kommandos braucht, wo ich sagen kann, ich brauche einen neuen Prozess, das hier verteile ich, hier hört es wieder auf mit der Verteilung, da muss synchronisiert werden. Am besten kann ich parallelisieren, wenn ich darüber nichts zu sagen habe. Ja? Sondern soll doch das System irgendwie machen.
Ja? Das Leerzeichen auch eine gewisse Semantik?
Die übliche. Ja, also ich könnte es ein bisschen mehr flaschen.
Sie sagte vorher, hat alles eine gleiche Priorität. Jetzt sehe ich aber, dass die Array-Bildung einen Vorrang hat vom Operator.
Ja, okay, ja, das stimmt. Ja.
Also
ja.
Irgendwie nee. muss ich das syntaktisch ausdrücken.
Ja. Also das Tokenizing läuft so, dass tatsächlich dieser Dreier-Vektor die engste Priorität hat. Also das ist ein Token, 10, 100.000, da ist ein Token.
Also haben wir doch mindestens zwei Präzedenzstufen.
Oh, wir haben sogar noch eine andere, weil es gibt sowas wie Operatoren. Da kommen wir am besten jetzt auch gleich zu. Operatoren gibt es im Standard-APL nur eine endliche Menge, sowas wie ungefähr 6 Stück. Und die nehmen als Argument eine Funktion. Und bei dem alten APL nur eine von den eingebauten Funktionen, bei modernen APL ist auch selbst geschrieben. Ne? Der Slash hier, der Schrägstrich, das ist der Operator für Reduktion, für Reduction. Da schiebe ich ein Array dahinter, im einfachsten Fall eben so eine Liste, wie sie da oben, wie ich da oben eine hatte. Ja. Und das Plus wird zwischen diese drei Elemente, also 21, 22, 23 genommen. Entsprechend dann der Ausdruck reduziert. Genau genommen übrigens auch in diesem Fall, was man nicht so offensichtlich sieht, von links nach rechts, also es ist 22 bis 23 und das auf das Ergebnis dann die 21 drauf. Muss man bei Minus aufpassen.
Wie passt der Schrägstrich jetzt in das als Piktogramm da, als Reduktion hinein? Also der Schrägstrich hat jetzt die Semantik reduziert, die Array. Das Array mit dem Pluszeichen als Operator. Ja, hat das irgendwie eine bildliche Anordnung?
Dass man sich das irgendwie merken kann?
Ja, genau.
Na, das muss man tatsächlich einfach lernen.
Weil ja doch einige ziemlich eindeutig sind. Ja. Wenn man es mal gesehen hat, weiß man es wieder. Ja.
Es gibt eine Variante davon, und zwar der Backslash. Das ist der Scan-Operator. Der macht auch so eine Reduktion, aber ich sehe die ganzen Zwischenergebnisse. Ja. Also bei sowas wie... jetzt hier diese geometrische Reihe, heißt das, glaube ich, bei den Mathematikern? Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Oder was vielleicht ein bisschen fruchtvoller erscheint, das ist ein Multiplikationsscan auf wie viele Sekunden sind eigentlich in einer Sekunde beziehungsweise in einer Minute mit 60 Sekunden, beziehungsweise in einer Stunde mit 60 Minuten, beziehungsweise in einem Tag mit 24 Stunden, beziehungsweise in einer Woche mit 7 Tagen. Kriegt man da aus, ne? Und an dieser Stelle merken wir bereits irgendwie so einen Übergang, ich sag mal, von nackter Mathematik in Anwendungsbereiche. Also hier haben wir schon richtig Semantik mit bei, Zeiteinheiten. Und das ist total reizvoll, wenn man anfängt, APL zu programmieren, dass es dann irgendwann reintriggert, wie hilfreich Mathematik tatsächlich sein kann, um Probleme zu lösen. Und manchmal auf ganz perverse Arten.
Das wäre echt schön, Taschenrechner in der Art zu
haben. Ich weiß gar nicht, sagen, das ist beim Schaden nicht so.
Ja. Ja. Interpreter.
Ja. Ich sage auch immer, APL ist ein Taschenrechner auf Droge.
Ja gut, das ist aber okay.
So. Ich hatte ja davon erzählt, die Leute versuchen tatsächlich ohne Kontrollstrukturen aufkommen, trotzdem Antworten zu finden, Probleme zu lösen. Dieses hier ist der Zufallsoperator. Kann man sich auch leicht merken, ja. Das ist beim ersten Mal, haben wir hier eine 14.
Ein Random, oder?
Genau, ist ein Random. Beim zweiten Mal nicht mehr eine 14. Das geht
dann
unten durch.
Ich dachte, jetzt Zufallsoperator heißt so viel wie, ich suche mir irgendeinen Operator und setze ihn.
Das kann ich auch.
Moment. Bitte noch ein oder zwei Zahlen, mir kommen die hier nicht zufällig vor.
Die sind alle gerade.
Alle gerade ist jetzt.
Ja.
Ja, und dann immer noch...
Danke, der lügt. Und zwar schon wieder gerade.
Ist der jetzt rechts schief oder links schief?
Jetzt kommen wir, warum muss ich denn einzeln hier so eine ganze Menge von Zufallszahlen machen? Dafür haben wir doch die Maschine, dass wir eine kriegen. Ja? Das heißt, ich sage sowas wie, das hier ist der V-Shape-Apparat oder V-Shape-Funktion. Ich hätte ganz gerne irgendwie aus dem Material 100 eine 10x10-Matrix zusammengestellt. Ja? So, und jetzt sage ich, ich hätte ganz gerne, hallo, darüber gewürfelt. So, ja. Und diese Matrix, der gebe ich jetzt mal den Namen, das hier ist der Zuweisungsapparat oder Zuweisungsfunktion. Ja, lässt sich auch leicht merken. So, also jetzt habe ich stabil dieses M, das ändert sich jetzt auch nicht mehr. So, die Aufgabe, die ich mir jetzt stelle, ich möchte die Summe haben aller Werte da drin, die größer sind als 50. Ja, wie macht der APLer das, wenn er keine Schleifen programmieren kann? Der guckt nach, wo ist denn 50 größer als m? Oder wo ist m größer 50, war das spannender. An diesen Stellen.
Ja. Und das könnten wir jetzt multiplizieren und dann auch addieren wahrscheinlich.
Ja, Bernhard. Warum bin ich hier? Ich bin meine Vertretung. Ja, süß. Das heißt, wir sagen M mal. Ja, dieses Geraffel sieht schon mal so aus. Alles kleinere ist weggenatzt.
Plus Flash.
Ja, guter Vorschlag. Ich zeige mal, was dabei rauskommt.
Wobei wahrscheinlich erstmal kommunizieren.
Kommt erstmal Zeilen raus, oder?
Ja, eben.
Ja. Da haben wir tatsächlich diese Summenredaktion einfach nur entlang einer Achse gemacht und dieses Slash macht es entlang der letzten Achse. Das heißt, die Spalten sind zusammen produziert. Ja. Diese 537 müsste das Ergebnis sein von. Oh, das ist aber viel. Nehmen wir mal lieber den zweiten Wert. 71 und 94 sind nach meiner Rechnung 165 und die haben wir da. Ja? Okay. Ja, jemand anders hatte schon gesagt, was die Lösung war. Wir lügen da noch was dazwischen. Wir machen, bevor wir die Summe machen.
Wir machen also zweimal kurz.
Ja, eben. Also du müsst eigentlich entweder zweimal Plus-Slash oder einen anderen.
Ja, genau. Also das ist natürlich Control-Enter ist es hier. Genau, da haben wir diese eine Variante. Die andere Variante ist zu sagen, ich mache dieses Ding erstmal flach. Jetzt habe ich wieder meine 100 Werte und ziehe das Zeug dann zusammen.
Ja, was ist die
das wollte ich nicht haben. Ihr wisst, was ich haben wollte.
Ja. Gibt es eine Abbruchbedingung für das Komma zum Abbrechen? Hört er nach einer Dimension auf oder geht er bis zum bitteren Ende, bis alles in einer linearen Liste ist?
Das Komma selber macht tatsächlich alles platt. Mhm. Gibt es aber Varianten, wie ich das modifizieren kann. Andere Operatoren, wo ich sagen kann, ich möchte dieses Komma zum Beispiel nur auf die Matrizen von dem Argument angewendet haben. Das ist auch ein Operator und zwar ein zweistelliger, weil der kriegt eben links, was möchte ich machen, wird selber geschrieben, Moment, Krinne-Diereses. Die APLer sagen dazu einfach POR. POR ist eine Tatze. Ah, was wie eine Bärentatze. Ja? Genau. Und würden dann sagen, ich möchte es auf die Unterteile der Dimension vom Rang 2 angewendet haben. So, und wenn ich da jetzt blub, blub, blub. 2, 3, 4, Reshape von Franke nehme. Dieses dann würde mir dieses hier zwei Matrizen der Form 3, 4, drei Zeilen, a 4 Spalten liefern. Ja, das ist was Dreidimensionales. Und diese Teile 3, 4, die mache ich wieder platt durch das Rebel, weil ich ja die Matrizen rebel. Das heißt, ich kriege zwei Zeilen mit 12 Zeichen raus, wenn ich euch nicht belogen habe. Ach, haha, jetzt haben wir das Problem hier, dass ne, von den Prioritäten her, dadurch, dass meine Lücke etwas größer ist, ist es nach wie vor ein Vektorton. Mit dem ich einfach die Sachen abbrennen und dann einfach die runden Klammern nehmen. 2, 3, 4, Level. Da ist 2x12 als Ergebnis vorhanden. Das Teil vorher ungerevelt sah eben wie folgt aus. Habt ihr noch nie gesehen, wie was Dreidimensionales auf einem zweidimensionalen Schirm aussieht. Ja. Da kriegen wir einfach eine Leerzeile zwischen den beiden Teilmatrizen. Für jede weitere höhere Dimension, die ich habe, gibt es eine Leerzeile als Trenner mehr. Ja. Und es ist manchmal, was heißt manchmal, für die APLer ist es eine gängige Taktik, manchmal was extra in sowas wie überflüssigerweise in die vierte oder fünfte Dimension zu wuppen, nur damit die richtigen Elemente wie vorne in der Ecke sind. Und dann mit denen was zu machen. Ja, das ist gängige Taktik. Wie liege ich in der Zeit?
Ja, ja, noch.
Wie viel noch?
Zugabe. Eine Minute.
Oh.
Nee, wir machen ein bisschen länger.
Also ich wollte dann jetzt erstmal wieder ein bisschen Geschichte erzählen.
Also jetzt machen wir eine Viertelstunde auf jeden Fall weiter und dann schubst man ihn wieder raus und machen noch.
Was für Leute haben APL angewendet? Ich hatte gesagt, Timesharing-Betrieb, wo die Leute einfach nur ein Terminal hatten für ein laufendes System, wo es woanders zentral lief. Im Headquarter oder tatsächlich bei einem Rechenzentrumsbetrieb sozusagen. Das war sehr, sehr weit verbreitet. Große Anwendungskreise waren folgende. Buchhalter, Versicherungsmathematiker, ja, die sowas wie Rentenverträge ausgerechnet haben mit Sterblichkeitstabellen. Für die ist es natürlich wunderbar, wenn die eben gleich ihre ganzen Datengräber so reduzieren können. Ja? Banken und Versicherungen waren große Anwender von APL. Ich bin tatsächlich in meinem Laufe so der letzten 10 Consulting-Jahre auch mal bei einer Bank gewesen, beziehungsweise bei dem Rechenzentrum, was für alle Sparkassen in zweiter Stelle der Republik Rechenzentrum Services gemacht hat. Ich sollte die eigentlich Unix consulten und war eines Tages in einem Raum, wo mir dann nach 5 Minuten auffiel, dass ich eigentlich an der APL-Tastatur saß. Und die alten, wohlbekannten Symbole da noch aufgedrückt waren. Dann habe ich gedacht, ja, das hier ist noch die letzte Bastion irgendwie. Wir hatten früher ganz viele Sachen in APL und das ist noch das Einzige, was wir davon überbehalten haben. Die Deutsche Bank hat viele Jahrzehnte lang die ganzen International Transfers und Swaps wirklich mit APL gemanagt und die haben über 15 Jahre versucht, das umzustellen auf was anderes. Und die Leute mit dem anderen, was zum Beispiel sowas wie C++ war, die haben es einfach nicht gebacken gekriegt. Ja? Und weiter am Start, viele von diesen Leuten, die es einsetzen, die versuchen es nicht an die große Glocke zu hängen, dass sie tatsächlich APL verwenden, weil es für viele auch so ein bisschen Geheimwaffentechnologie war und auch heute noch ist.
Ja? Gibt es eine Fusion? Ich meine, im Endeffekt, wenn ich mir das angucke und überlege mir halt allein vom allerersten Beispiel, wie mache ich das Ding in C? Okay, 30 Zeilen später habe ich dann endlich die Arrays zusammengesteckt und die Operation drauf angewendet. Prima, tolle Wurst, und dann muss ich noch das Ergebnis irgendwie aufgeben. Das macht das Ding nebenbei im Endeffekt. Umgekehrt ist es so, ich könnte mir vorstellen, Fenster, Long-Programmierung irgendwie mit Operating System was zu machen, ist vermutlich in APL nicht so hundertprozentig super klasse. Was toll wäre, wäre vermutlich, wenn man sagen könnte, okay, diese ganze Array-Klamotte, die wirklich mühsam ist, wofür eigentlich sowas wie C nicht geschrieben ist, aber auf C++ streng genommen nicht, wäre doch eigentlich klasse, wenn ich dafür einfach sagen würde, okay, APL Evaluate, mach mal ein Zeug bitte. Dann benutze ich das dafür, wo ich es nicht brauche. Also ich sehe das eigentlich toll als so Eye-Opener für, mein Gott, kann ich das von was anderem aus verwenden?
Man könnte so einen Bastard machen wie Objective-C. Also dass man eben C und Smalltalk.
Habe ich schön viele Antworten für. Die erste Antwort, die ich gebe, ist erstmal, hey, Moment mal, das hätte ich auch gedacht. Ja, sowas wie betriebssystemmäßig irgendwie, das ist ja irgendwie nicht so High-Level, das ist Low-Level, dafür braucht es anders. No! Es ist total bequem zu sagen von der Platte hier, ich lese mir meinen Blog ein, 512 Characters und dann in denen noch irgendwas zu scannen. Auch das geht auf diesem High-Level alles viel besser. Wir hatten damals im Institut so um 86, 87 kommen so die ersten Viren, so auf Ataris, die dann plötzlich über Diskette eingeschleppt waren, sowas. Und das haben wir alles analysiert und wieder heiler gemacht, alles mit APL. Oh. Weil der Knackepunkt ist jetzt, APL ist super in den Situationen, wo man noch gar nicht so richtig weiß, wo man hin möchte. Ja, wo man eigentlich erstmal so ein bisschen Data Mining macht. Ja, genau. Prototyping war eine andere Sache, wo tatsächlich Entwicklerteams in APL sind meistens sowas wie ein oder höchstens zwei Personenteams, die dann aber dafür wieder zusammensitzen mit dem Endanwender. Und live durchspielen, hier, willst du es so haben oder willst du es so haben, kann man schnell vorführen. Ja? Und das heutzutage hat es natürlich auch wieder einen neuen modernen Namen gekriegt, ja, 40 Jahre später heißt Agile Programming, ist dasselbe in nicht blau-weiß, sondern grün eben. das ist da wirklich gut groß geworden. Wie gesagt, man kann Systemprogrammierung super machen in APL. Man muss natürlich wissen, wie komme ich an einen Block ran und dafür eben irgendwelche Systemprimitive haben und sie kennen.
Nee, ich meinte die Oberfläche, das ganze Zeug, wenn das dafür gedacht ist.
Diesen Hybridansatz mit, ich nehme einerseits das High-Level und andererseits Sachen vom System, die ich geschenkt kriege, sowas wie GUI-Management oder sowas, das wird auch tatsächlich gemacht. Okay. Ja? Also es gibt APL-Dialekte, die bewusst sagen, na, da verschwenden wir gar kein Blut drauf, da selber Microsoft hinterher zu hecheln, ja? Sondern wir versuchen irgendwie zu interfacen. Eine sehr frühe Weiterentwicklung, bereits im zweiten APL-System, das erste hieß APL 360 nach dem Rechner, auf dem es rannte. Das zweite hieß APL SV, und zwar SV wie Shared Variable. Das war das Konzept, dass man Erweiterungsmodule schreiben konnte in irgendeiner anderen Sprache, zum Beispiel Fortran oder so. Und man hat dabei deklariert, einerseits aus Richtung des Moduls, andererseits aus Richtung von APL, bei welchen Variablennamen man sich treffen möchte. Das waren praktisch Rendezvous-Variablen, diese Shared Variables. Ja? Ich habe damit irgendwas was zugewiesen an magische Variable Hugo und dann ist irgendwas passiert. Ja, das ist sowas wie Memory-Mapped.io im Prinzip, auf einem anderen Level. Und da hat man insbesondere gesagt, dort wo mir der Interpreter zu langsam ist, versuche ich irgendwie eine schnelle Implementierung in C zu machen. Ja?
Ich hätte da eine Frage, die dazugehört. Wie definiert man eigentlich Funktionen mit bestimmten Schnittstellen und Rückgabewerten?
Jetzt, wie man tatsächlich hier tatsächlich eine Funktion schreibt, ja?
Man könnte zum Beispiel
DGT
oder Fibonacci oder dann einfach mal so eine typische Funktion mal.
Nein, ich. Ich schreibe mal eine Funktion, die einfach die Summe über die Eingabe liefert, ja?
Erstmal das Produkt von zwei Vektoren, wir haben das hier
inneres Produkt. Oder das Produkt von das innere Produkt, so jedes und jedem, ja?
Also Kreuz oder jede Komponente.
Okay. Dieses Zeichen, das wird Del genannt, also nicht Delta, sondern weil es umgedreht ist, Del. Das ruft im Prinzip jetzt so einen speziellen Zeileneditor auf gleich. Und was ich als erstes vorgebe für die Funktion, das ist praktisch das Pattern, wie sie später zu verwenden ist. In dem Pattern wird angedeutet, gibt es ein Ergebnis oder gibt es nicht. Wir haben uns ein Ergebnis, ja. Und deswegen fängt das Pattern an mit sowas wie, wie Resultat soll meine Ergebnisvariable sein. Das könnte ich später zuweisen. Und da wir jetzt ein Produkt machen wollen zwischen einem rechten, linken und einem rechten Argument, ja, nenne ich auch einfach hier meine Parameter L und R, schlecht, aber links und rechts geht. Und die Funktion selber soll wie bitte heißen?
Inneres Produkt.
Warum? Ja, sagen wir IP wie inneres Produkt. Ja. Und hier rechts, ja. So, das ist jetzt meine Kopfzeile, die die Verwendung andeutet. Und mit einem Semikolon abgetrennt könnte ich jetzt noch lokale Variablen, die ich eventuell brauche, weiter auflisten. Brauche ich aber nicht bei diesem trivialen Zeug. So, jetzt kann ich tatsächlich die erste Buddy-Zeile eingeben. Und da würde ich schlichtweg einfach sagen, er ergibt sich aus links. Ja, das innere Produkt, das war ja, dass ich sozusagen paarweise die Elemente miteinander multipliziere und dann aufsummiere. Und dafür gibt es den zweistelligen Operator, der einfach nur aus einem Punkt besteht. Ja? Ich möchte eine Aufsummation am Ende haben, nachdem ich vorher die Teile miteinander punktifiziert habe. So, mehr brauche ich nicht, damit ist das Ergebnis schon da. Und ich gehe jetzt raus aus dem Editor, dadurch, dass ich einfach nur dieses Symbol wieder spendiere. Jetzt habe ich meine Funktion IP definiert und kann sagen, ich möchte 1, 2, 3 verinnerproduktet haben mit 10, 100, 1000. Lutscht ist der Drops. Ein APLer würde natürlich dafür nie eine Funktion schreiben, der würde einfach plus dot Kreuz schreiben. Ja? Weil ist ja praktisch schon nah an der Sprache irgendwie.
Aber jetzt haben wir zum Beispiel, also ich habe deswegen nach den größten gemeinsamen Teilen gefragt, weil da haben wir ja eine Abbruchbedingung eigentlich. Das heißt, wenn man das nicht sozusagen schon eingedost in der Sprache hat, wie wird man das dann machen?
Okay, was es gibt, ist, es gibt keine Kontrollstrukturen, aber es gibt das beliebte Go-To. Das Symbol dafür ist. Da haben wir es. Ja, und jetzt kommt dahinter tatsächlich eine Zeilennummer. Also eins oder zwei, was ich habe. Und ich kann meinen Funktionen auch Labels vorne spendieren, dann brauche ich mir nicht irgendwie den Kopf, um die Nummern zu machen, die dann doch mal wechseln eines Tages.
Wie kann ich zum Beispiel Rekursionen?
Das wäre die nächste Frage.
Man kann dich rekursiv aufrufen, das geht.
Das geht dann über das Go-To?
Nee, du kannst über also die Funktionsnamen.
Der Operator, über den Funktionsnamen. Und abbrechen tue ich dann mit?
Ja, man macht eine Fallunterscheidung, ja. Und ruft sich entweder nochmal auf oder man hüpft raus. Okay. Ja, und ein Sprung an 0 oder ein Sprung an den leeren Vektor ist ein praktischer Return. Ja. So. Wir waren im Bereich irgendwie Viren finden, debuggen, exploratives Programm. Einsetzen der Sprachen, würde noch sagen, Ölförderfirmen haben auch gerne APL verwendet. Also ich weiß so, bei uns Braunschweig in der Gegend, Nachbarschaft in Celle, da war nicht Texas Oil, aber ohne Inch. Mobile, genau, richtig. Die haben auch fleißig APL früher verwendet. Wer auch APL verwendet, hat in Deutschland eine richtige Hochburg war. Das war in Heidelberg, das Krebsforschungszentrum. Ja, die haben ihre Röntgenbilder und sonstigen Scans mit APL für Bildverarbeitung einfach behackelt. Ja. Weil wie bei diesen 10x10 Rennenmatrix gesehen haben. Ich kann irgendwie sehr schnell raussuchen, wo habe ich bestimmte Schwellwerte erreicht. Ne?
Was hat jetzt ABN so modernen Systemen abgelöst, wenn Sie sagen, es wurde verwendet?
Okay. Also was meiner Meinung nach so ein bisschen der Killer war für APL, ist eben dieser besondere Zeichensatz. Das kommuniziert einfach nicht gut oder es hat früher nicht gut kommuniziert. Ja? Früher war es nicht üblich, spezielle Fonts irgendwo zu haben, wenn man überhaupt Fonts haben konnte. Und die Szene war total heiß drauf, als in den 80ern sowas rauskam wie der Atari ST, ja? Oder wie der Amiga. Gerät mit grafischen Eigenschaften, davon haben sich die Leute wirklich Belebung gesprochen und im Prinzip ist es auch im Laufe der Zeit so ein bisschen eingetreten. Alle APL-Hersteller sind tatsächlich eher wieder im Aufwind, ja? Die aktuellen Systeme bieten einfach alles das, was man sich wünschen kann, jetzt zum Beispiel unter Windows. Das ist volle Integration in das ruhige Raffel, man kann OLCs, das ganze Gesumse ansprechen, GUIs machen wirklich vorne und ist gut dabei. Früher waren alle Systeme sehr teuer, heutzutage gibt es auf jeden Fall für jeden hier erreichbar sehr erschwinglich mindestens eine kleine Educational License für das weiß ich, 30 Euro, wenn ich für ganz umsonst in der Regel.
Es gibt A+, glaube ich.
A+ ist eine ganz typische Entwicklung. A+ ist ein Dialekt, der wurde bei Morgan Stanley entwickelt. Also auch wieder im Banking-Business. Genau, es ist ein Ableger-Dialekt, hat ein paar schicke Sachen mehr. A+ ist entworfen worden von Arthur Whitney. So. Arthur Whitney hat zusammen studiert mit Roger Hui in Alberta in Kanada. Roger Hui hat auch APL-Dialekte gemacht. Und zwar einen APL-Dialekt namens J, der anders als A+ nur noch ASCII-Zeichen verwendet.
Oh.
Ja? Und das war 1990 rum. Ich habe APL, wie gesagt, so 84 kennengelernt an der Uni. Dann bin ich auf Unix übergeschwungen und ich fand APL nicht so gut, weil es eben in seiner Inselwelt lebte. Und ich bin dann sehr schnell abgefahren auf das J, weil es eben wieder kommunikado war mit seinem ASCII-Set. Wenn man vorher APL konnte, war es ein riesiger Vorteil, J zu lernen. Da ist zum Beispiel das, was wir als Jota gesehen haben. Ja, also dieses Hallo? Dieses Jota 10 hier, das würde man als I.10 schreiben in J.
Ja, okay.
Ja. Ein bisschen ähnlich. Und die Syntaxregeln, Tokenizing-Regeln für J sind ganz schnell gesagt, die jedes Sonderzeichen, ASCII-Sonderzeichen ist irgendwie eine Funktion oder Operator und alles mit einem Punkt oder einem Doppelpunkt oder sogar eventuell zwei Doppelpunkten, das alles ist auch jeweils ein Token. Und man muss im Laufe der Zeit so ein bisschen lernen, eben was ist ein Plus, was ist ein Pluspunkt, was ist ein Plusdoppelpunkt. Ja? Kann ich auch sagen. Also dyadisch und Plus ist ganz normal addieren. Pluspunkt ist ein logisches Verunden, beziehungsweise kleinstes gemeinsames Vielfaches. Oder größter Gemeinsamkeit habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ein Plusdoppelpunkt ist tatsächlich exklusives Oder und monadisches plus Doppelpunkt verdoppeln. Monadisches Plus ist konjugiert komplex. Komplex konjugiert. Insgesamt 240 Primitive, die man dort geschenkt kriegt. Ja? Okay. So, ich sollte Schluss machen. Also was ich noch vorbereitet hätte, wäre wie mache ich ein Base64-Encoding? Weiß jeder, was ein Base64-Encoding ist, uns geht?
Yes.
Also, ich habe hier in APL diesen komischen Spezialzeichensatz, eben aus diesem Material. Das kann ich nicht so einfach wegmailen, das wird unterwegs bestimmt kaputt gemacht, also muss ich es irgendwie umschreiben. Die Idee ist jetzt, ja, Shape von von Quadra V. Das Teil ist genau 256 lang. Klassische Bytes, die ich durch 8 Bits repräsentieren würde, dass ich jetzt umkodiere von einer 8-Bit-Repräsentation in eine 6er-Sequenz. Und ja, hey, ich programmiere es nicht, ich zeige es einfach nur. Gut. Ich habe hier schon mal so eine Funktion vordefiniert, 264. Ich stütze mich ab auf eine Variable, die ich schon definiert habe. Die Variable.
Nur ganz kurz, seid ihr noch in vollen Action oder?
2 Minuten.
Gut, ich frage nur, damit der Arme Dino nicht.
Es gab am Anfang Beamer-Probleme.
Also mit dem Beamer gab es keine Probleme, es gab vielleicht mit der sonstigen Hardware-Probleme. Der Beamer ist ein erzählender Punkt.
Also das ist das Alphabet, wo wir hin müssen. Das sind genau 64 Zeichen. Jetzt müssen wir eben umindizieren in kleine Sachen. Und ich rufe auf meinen Funktionseditor, wieder mit dem Dell. Die Funktion ist 264. Das ist gleich das Kommando für bitte zeige mir alle Zeilen an und verlass dann doch bitte auch gleich wieder den Funktionseditor. Sehr schön, danke ich die Funktion. So sieht sie aus. mein Argument, also die Funktion heißt eben 264, sie hat ein rechtes Argument. Und sie liefert ein Ergebnis. Und ich habe hier eine Hilfsvariable BS wie Bits drin, ja, die ich zwischendurch brauche, um mir das Leben ein bisschen zu vereinfachen. Am Ende, was rausplumpst, das ist tatsächlich indiziert natürlich mein B64Ks Zeichenmaterial, mein Alphabet. Das indiziere ich, und zwar mit was für Werten, wie berechne ich die Indizes dafür. Ich gucke nach, was sind die Indizes von meinem Cleartext im Atomic Vector. Ich justiere das auf den wählbaren Index Origin. Ich kann mir einstellen, möchte ich hier 0 basiert, 1 basiert oder 10 basiert indizieren. Das macht es jetzt unabhängig davon. Dieses hier sind 8 Zweien nebeneinander. Und damit definiere ich für einen Encode praktisch meine Zahlenbasis. Damit wuppe ich also jetzt diese ganzen Indizes rüber in jeweils 8 Bits. Ja, das habe ich hier. Ich kriege raus tatsächlich für jeden einzelnen Indexwert eine Spalte mit 8 Bits. Die kippe ich hier ein, die transponiere ich. Flupp. Dann lege ich das Ding flach. Und merke mir das erstmal als Bitstring, damit ich es nicht verliere. So, diesen Bitstring, den will ich jetzt einteilen in eine Matrix mit 6 Spalten und wie viele Zeilen, ja, das teile ich eben auf 6, so viel brauche ich, dann muss ich nochmal aufrunden und so ein bisschen paddeln, ja, falls es nicht genau hinkommt. Wie sagt ihr in Bayern, so wunderschön, das können die Niedersachsen, ne? Falls es sich nicht ausgeht. damit habe ich jetzt in eben tralala mal 6 spalte ich die Bits, transponiere ich wieder, um es zu encoden, für eben im 6, wieder im 2er-System, aber ich weiß, ich brauche nur 6 Zweien. Und damit habe ich dann für jede 6er-Bitfolge wieder einen Wert, im 10er-System. So, shifte den wieder mal in Index-Origin, ja, und dann kann ich damit eben meine B64Ks indizieren, habe meinen mein Encoding jetzt praktisch da. Bravo! Okay. Wer spielen will oder sowas, ich habe den ganzen Laptop noch irgendwie den ganzen Tag dort oben im Betrieb. Ja? Fragen, Löchern immer bitte herkommen.
Wie lange ist die Verfallszeit jetzt von der einen Zeile?
Ja, bis sie den Standard ändern.
Nein! Ist das, verstehen Sie es übermorgen selber noch?
Ja. Ja. Aber es ist eine gängige Praxis tatsächlich, haufenweise mit Kommentaren um sich zu schmeißen. Und es ist auch eine gute Praxis, diese Zeilen nicht so lang werden zu lassen, weil es beim Debuggen wirklich ärgerlich ist. Das Debuggen ist zeilenorientiert im Standardsystem.
Das war auch die Frage. Ich habe an Kommentaren nur eingestreute wenige Leerzeichen gesehen. Was kann man denn kommentieren? Bei dem physikalischen Beispiel Sekunden und so weiter, da waren keine Einheiten zum Beispiel dabei. Macht man ja als Physiker.
Muss ich tatsächlich spielen? Also es gibt ein Kommentarzeichen.
Man
das
kann
ist ein Lampensymbol übrigens, ja, für die Erleuchtung. Und alles danach in der Zeile ist eben Kommentar.
Also in der Zeile?
In der Zeile. Und damit macht man es. Man kann natürlich auch ganze Kommentarblöcke spendieren.
Man kann also den Code irgendwo abbrechen, in der nächsten Zeile einfach fortsetzen.
Ja, also diese Funktion ist nur eine Zeile lang, wie unsere, wie unser inneres Produkt auch, aber so richtig mannhafte Funktionen oder sowas, die erstrecken sich durchaus über mehrere Zeilen. Ja? Und dann kann man eben auch sagen, ich will wirklich wieder nur eine Kommentarzeile haben. So.
Ja, gut, jetzt auch, kann man das darstellen. Kann.
Wo man sich dran gewöhnen muss, das ist es eben so ein Stück APL. Ja? Mhm. Das hat so viel Inhalt wie eine Seite Pascal oder zwei Seiten. Ja. Ja? Man braucht auch als Neuling braucht man entsprechend nicht etwa 10 Sekunden, sondern eher 10 Minuten, um nachzuvollziehen, was will der Typ ja eigentlich? Ja. Und es ist ganz gut, wenn man verraten kriegt, hey, was ist das überhaupt für ein Argument, dieses CT? Ist das irgendwie eine einzelne Zahl, ein Charaktervektor, eine vierdimensionale Matrix? Ja? Kommentare sind sehr hilfreich. Ja, dann wirklich, wie gesagt, das war's und kurz vorbei.
Ja.